So, Leute, aus der Bibel kann man was lernen. Die Bibel ist voll mit Gottes Weisheit, mit Gottes Wahrheit. Und man muss die Bibel natürlich schon ein bisschen auch mit Verstand beurteilen, damit man da nicht in ein falsches Gleis kommt und die Zusammenhänge der Bibel erkennen und auch vergleichen und nicht irgendeine Lehrmeinung auf einen einzelnen Vers aufbauen und dann irgendwie daneben zu kommen. In der Bibel zum Beispiel heißt es im 2. Korinther 4,15, damit die Gnade zunehme. Und das ist eine gute Aussage, die Gnade soll zunehmen. Gnade ist uns von Gott geschenkt durch Jesus Christus. Und hier lesen wir, in dieser Gnade kann man auch zunehmen. Und es ist wichtig, nicht dass der eine meint, ja, ich hätte eigentlich Gnade, aber ich kenne die Gnade nicht und irgendwo, wo ist die Gnade? Also es gibt Hoffnung für dich, du kannst in der Gnade zunehmen. Wenn der Paulus damals das geschrieben hat, dann ist es eine Wahrheit, die wir heute genauso für uns erkennen dürfen. Wir können in der Gnade zunehmen und du musst es aber auch wollen, dass du in dieser Gnade, die Gott in Jesus Christus geschenkt hat, zunehmen willst. Und ganz einfach, wenn du das willst, dann sagst du das deinem himmlischen Papa und sagst, Papa, ich habe da gelesen, dass Gnade verfügbar ist und jetzt möchte ich aber auch die Gnade empfangen, ich möchte darin wachsen, ich möchte zunehmen, weil ich glaube, diese Gnade ist eine feine Sache. So einfach und primitiv und locker vom Hocker kannst du mit deinem himmlischen Papa reden. Ja, weil der versteht Bayerisch und Hochdeutsch und Englisch und alles, so wie du meinst, so betest du. Am einfachsten, so wie der Schnabel gewachsen ist. Und er hört dein Gebet. Und er beantwortet auch dein Gebet. So, wenn wir von der Gnade sprechen, die in Christus Jesus ist, dann musst du eines wissen, diese Gnade ist, seit Jesus am Kreuz sich geopfert hat, ist diese Gnade verfügbar. Ja, nicht so verstehen, wie es manche im Film darstellen, um Gnade betteln und winseln und auf Knien daherrutschen, dass ich Gnade kriege. Das ist der ganz falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, Jesus hat sich bereits geopfert und seitdem ist Gnade voll und ganz für dich und für mich und für jeden Glaubenden verfügbar. Das ist eine Grundaussage. Und in dieser Gnade, die verfügbar ist, kannst du drin wachsen. Das kannst du immer mehr erkennen und immer mehr empfangen. Wie ein großer Topf, der ist voller Gnade und du lernst, wie man da hineingelangt und wie man da Gnadengeschenke von Gott herausnimmt und sich daran erfreut. Das ist fast selbst wie Weihnachten. Der Gnadentopf ist verfügbar und da ist was drin. Am Christbaum weiß man nicht, ob was dran ist oder drin ist. Meistens nichts Gescheites. So, also in Christus ist Gnade verfügbar. Es wird auch in der Apostelgeschichte das Evangelium als Wort der Gnade bezeichnet. Ich lese mal einen Vers oder zwei Verse aus der Apostelgeschichte. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Oder sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Also hier wird dieses Evangelium als Wort der Gnade bezeichnet. Und es ist nicht bloß einfach so dahingesagt, irgendeine Aussage, sondern durch das Evangelium, durch diese Botschaft, durch dieses Wort wird Gnade mitgeteilt. Und wenn du in der Gnade wachsen willst, ist es gut, wenn dir ein Wort der Gnade mitgeteilt wird. Und der Paulus, oder wer ist, nein, der Lukas hat das Apostelgeschichte geschrieben. Er schreibt hier, dass dieses Wort der Gnade Kraft hat. Und was hat es für eine Kraft? Aufzuerbauen, zu ermutigen, zu stärken und ein Erbe unter den Geheiligten zu geben. Und wenn du ein Erbe empfangen willst von Gott, dann brauchst du das Wort der Gnade, denn dann kannst du es empfangen. Im zweiten Vers, den ich gelesen habe, lesen wir, dass der Herr selbst diesem Wort der Gnade, diesem Evangelium Zeugnis gegeben hat. Er hat bestätigt, dass das wahr ist, indem dass er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch die Hände der Apostel. Wenn sie auf den Kranken die Hände gelegt haben, sind Zeichen und Wunder und Heilungen passiert. Und damit hat Gott bestätigt, das, was sie vorher geredet haben, was sie gesagt haben an Gnade, es ist wahr. Gott steht dahinter. Also sehen wir, die Gnade hat einen Sinn. Und es ist was wert. Und deshalb sollen wir und wollen wir an der Gnade zunehmen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Erkenntnis über diese Gnade. Deshalb sind wir heute hier, dass wir hören von dieser Gnade und wo sie ist, diese Gnade, und wie wir sie empfangen können und wie wir drin wachsen können. Wir sollen es aber nicht ablehnen. Das wäre übel. Wenn jemand Gnade ablehnt, kann er sie auch nicht empfangen. Das tut natürlich keiner so bewusst, dass er sagt, ja, ich will ja nicht, ich will ja gar keine Gnade. Aber unbewusst tun es doch viele, indem dass sie auf ihre eigene Leistung vor Gott bestehen. Herr, ich habe hier getan und ich habe das gemacht und ich habe die 10 Gebote gehalten und ich habe gespendet und ich bin ja so ein guter Mensch. Er baut auf seine Leistung und nicht so sehr auf das Evangelium, auf die Gnade. Und dann lehnt er mehr oder weniger die Gnade ein Stück weit ab. Unbewusst vielleicht sogar. Wir wollen aber, dass in unserem Leben die Gnade Gottes Frucht bringt, dass die Gnade uns auferbaut und ermutigt und dass diese Gnade ein Erbe uns auszahlt letztendlich. Ich habe letztes Mal gesagt, wir wollen ergebnisorientiert sein, oder? Wir wollen nicht bloß, ja, ist auch wieder mal gepredigt worden, gut, passt schon, irgendwann hören wir wieder eine Predigt und dann hören wir noch eine und es kommt nichts dabei raus. Das ist wieder eine üble Sache. Also muss dann was anders gemacht werden, wenn eine Predigt, ein Wort nicht Frucht bringt, wenn kein Ergebnis dabei herauskommt. Dann war es wohl nicht das richtige Wort oder der Zuhörer hat es nicht aufgenommen. Die Gnade Gottes hat die Kraft aufzuerbauen, ermutigen und ein Erbteil unter den Geheiligten zu geben. Allgemein in christlichen Kreisen wird die Gnade so bezeichnet. Es ist eine unverdiente Gunst. Ja, ist nicht falsch, aber meistens ist es so, jetzt weiß man das, Gnade ist eine unverdiente Gunst. Diese Aussage kommt in Schublade XYZ, das wissen wir jetzt, passt. Aber damit erlebst du es ja noch nicht. Also müssen wir uns ein bisschen mehr mit der Gnade beschäftigen. Im Lexikon steht noch viel mehr drin, was Gnade ist. Zum Beispiel heißt es, unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. In der christlichen Theologie ist die göttliche Gnade ein zentraler Begriff, besonders im Zusammenhang mit der Erlösung. Im Recht spricht man von Begnadigung durch Gnadenbefugnis, wenn rechtskräftig verhängte Strafen durch eine hohe staatliche Autorität wie einen Monarchen oder Staatspräsidenten aufgehoben oder verkürzt werden. Also das ist die Gnade, wie man es eigentlich vom weltlichen Stand her kennt. Das Gegenteil ist natürlich Gnadenlosigkeit. Wenn jemand gnadenlos sein Recht einfordert, das heißt, dass der Beschuldigte seine gerechte Strafe erhält, weil der Ankläger sagt, der soll büßen. Ich fordere mein Recht, keine Gnade für den. Das Gegenteil. So wäre es eigentlich, wenn wir Jesus nicht hätten. Das Recht fordert den Tod aufgrund der Sünde für alle Menschen. Von Adam an ist es gefordert, wie Gott zu Adam schon gesagt hat, wenn du sündigst, dann musst du sterben. Die Forderung der Sünde ist der Tod. Deshalb muss Gnade dazwischen geschaltet werden, damit der Tod nicht eintreten muss. Durch Jesus ist uns diese Gnade geworden. Aber nicht durch Jesus, weil er auf der Welt war als Sohn Gottes und hat da Kranke geheilt und hat gelehrt und gepredigt und Wasser zum Wein gemacht und so weiter, sondern dieses Opfer als Gotteslamm am Kreuz, als er seinen Leib zerschlagen hat lassen, als er sein Blut vergossen hat. Dies ist durch Jesus die Basis für Gnade. Er hat nämlich da den Tod auf sich genommen, die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Und deshalb ist Gnade verfügbar geworden. Ohne Jesus ist Gottes Gnade nicht verfügbar. Ohne Jesus sagt das Gesetz, du hast das und das Gesetz übertreten, aufgrund dessen bekommst du die Strafe, du musst in den ewigen Tod. Und das muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen. So wäre es eigentlich, wenn es Jesus nicht gegeben hätte. Ganz eine üble Sache. So ist es auch noch für den, der Jesus ablehnt. Der sagt, den Jesus, den brauche ich nicht, den kenne ich auch nicht und was die da erzählen, das glaube ich nicht. Solche Leute gibt es. Da fordert das Recht aufgrund der Sünde den ewigen Tod. Und er kommt dem nicht aus. Weil jeder Mensch letztendlich ein Sünder ist aufgrund der Sünde Adams. Aber dieser Jesus, dieses Lamm Gottes, wie man bezeichnet, obwohl er ja kein Lamm war, er war ja nicht Lamm, oder? Er war ein Mensch. Aber er wird als Lamm Gottes bezeichnet, weil sie vorher im Alten Testament zur Sühne für die Sünden ein Lamm geschlachtet haben. Und jetzt kam dieser Jesus als das wahre Opfer, als das Opfer, das Gott selber gebracht hat für die Sünden der Welt, für die Sünde der Menschen. Dieser Jesus kam, um sich opfern zu lassen, um die Strafe für die Sünde auf sich zu nehmen, um zu sterben für die Menschen. Und aufgrund dessen können wir in diesen Topf, der voller Gnade ist, reinlangen und herausnehmen. Und es wird niemals weniger in diesem Topf. Gnade ist in Jesus voll und ganz verfügbar. Johannes 1,16 sagt uns, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar was? Gnade um Gnade. Dieser Topf ist seine Fülle. Alles, was von Gott ist oder was Gottes Sache ist, ist in diesem Topf der Gnade drin. Und Jesus hat dieses zur Verfügung gemacht. Seine Fülle ist Gnade. Und er sagt ja nicht bloß Gnade, sondern Gnade um Gnade. Um das ein bisschen zu verstärken, diese Aussage. Gnade und noch einmal Gnade und noch mehr Gnade ist in Jesus zur Verfügung. Denk einfach oft darüber nach. Vor allem, wenn du im Gebet bist und von Gott etwas erbittest, dann nimm dir dieses Bild, diesen Topf und sagst, Vater, in Jesus ist Gnade geworden. Und ich klang jetzt da rein, stell dir das bildlich vor, die Vorstellungskraft ist nicht verkehrt. Da kannst du deinen Glauben ein bisschen damit hochziehen. Und stell dir vor, wie du in diesen Topf hineinlangst und nimmst das raus, was du brauchst von Gott. Denn genau so ist es. In ihm, in Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann sagt der Paulus, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Also in ihm ist Gnade, aber auch wir sind in ihm zu dieser Fülle der Gnade gebracht. Und das ist wieder eine Aussage, die in der Bibel relativ oft vorkommt. In ihm zu sein, in Christus zu sein, in Jesus zu sein. Und das ist für uns als neutestamentliche, glaubende Christen eine ganz, ganz wichtige Aussage. Denn es gibt keinen besseren Stand für einen Gläubigen, als in Christus zu sein. In ihm zu sein. Und das ist ein bisschen, ich habe es vor einer Zeit schon mal gesagt, eine komische Vorstellung, wie kann ein Mensch im anderen drin sein? Das ist irgendwie komisch, ne? In Christus zu sein oder Christus in uns. Letztendlich ist es eine Verbindungssache. Wir sind mit ihm einfach verbunden. Es hat mit der Beziehung zu tun. Es gibt viele, die glauben an Jesus. Ja, wenn du das fragst, da klar glaube ich an Jesus. Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Die Frage ist, ob sie eine Beziehung mit Jesus haben. Das macht den Unterschied. Weil du kannst sagen, ich glaube an Jesus und kannst ein religiöses Programm abspulen, so, bis du es gelernt hast, und trotzdem Jesus noch nie persönlich gekannt zu haben. Dafür kann ein anderer Jesus, der kann Jesus persönlich kennen und macht überhaupt kein religiöses Programm. Muss er auch nicht, weil es um das ja gar nicht geht. Es geht um die Beziehung zwischen dir und Jesus oder zwischen dir und deinem himmlischen Papa. Eine Beziehungsform, die Gemeinschaft mit ihm hat, eine Beziehung, dass man ihn kennt, dass man ihn liebt und auch weiß, er liebt mich noch mehr wie ich ihn, weil er liebt einfach, weil er Liebe ist. Darum heißt es ja auch vom neuen Bund. Und dieses Wort Bund steckt in verbunden drin. Wir sind verbunden mit Gott, mit Jesus, mit dem himmlischen Vater. Und deshalb ist es ein Bund. Jesus letztendlich im Herzen aufgenommen zu haben, wie Johannes 1,12 sagt, alle die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht und die Vorzüge der Kindschaft Gottes. Denn an Jesus glauben bedeutet, zu glauben, dass er göttlich ist und der Sohn Gottes ist und natürlich dieses Erlösungswerk der Kreuzigung und Auferstehung für uns vollbracht zu haben. An Jesus glauben heißt nicht, ich gehöre ja zu irgendeiner Kirche und da gehe ich regelmäßig hin. Das bedeutet nicht, an Jesus zu glauben, denn ich kenne Leute, die gehen regelmäßig dahin und glauben eigentlich gar nichts. Und dann stimmt es nicht zusammen. Diejenigen, die wirklich glauben, die setzen alles auf eine Karte. Auf die Karte Jesus wird gesetzt und auf sonst gar nichts. Ohne irgendein zusätzliches Hilfsmittel wie eine Konfession oder eine Organisation oder irgendeine Person. Die einen die haben ganz viel mit dem Papst zu tun. Ja, der ist so. Ja, oder Maria oder irgendwelche Heiligen oder Engel oder sonstige Religionsstifter. Andere wieder, die stützen sich auf bestimmte Dinge, wenn sie ein großes Kreuz irgendwo aufhängen oder einen Rosenkranz im Auto am Spiegel hängen haben, irgendein Heiligenbild, besondere Bücher. Die anderen, die sind wieder ganz fixiert auf besondere Gebäude. Ja, der Dom ist wieder ein besonderes Gotteshaus, sagt man. Obwohl Gott nicht mehr in Häusern aus Stein wohnt, sondern der hat seinen Himmel, der ist ja besser als irgend so ein Jahrhunderte Jahre altes Gemäuer. Die Nächsten, die haben Statuen aufgestellt und Amulette irgendwo umgehängt und richten da ihre Augenmerk und ihren Glauben drauf. Die Nächsten, die sind fixiert auf bestimmte Orte wie Lourdes, Aldötting, Medjugorje oder Mekka. Die Nächsten, die Esoteriker, die wollen immer nach Stonehenge, da in England, wo die Steine da im Kreis so aufgerichtet sind. Die Inder, die müssen im Ganges baden, um ihre Sünden loszubringen. Und so haben alle ihre komischen Vorstellungen. Aber wir, die wir Jesus zum Zentrum haben, wir setzen alles auf eine Karte. Nicht Jesus und ein Papst, Jesus und ein Ganges zur Sündenvergebung, Jesus und Maria, weil die kann ja so ein kleines Baby tragen. Nein, Jesus ist kein Baby mehr. Das ist ganz was Neues. Jesus ist kein Baby mehr. Er ist König der Könige, Herr der Herren und sitzt auf dem ewigen, höchsten Thron und letztendlich ist er auch noch der Richter dieser Welt. Jetzt momentan ist aber der Erlöser dieser Welt, für den, der es glaubt. Also lass dich erlösen, setz alles auf eine Karte, auf die Karte Jesus und dann greifst du in den Topf der Gnade und dein Leben kommt wieder auf ein Fundament. Also diese Vorstellung, in Christus zu sein, ist nicht ganz so einfach. Vielleicht tust du dir einen Gefallen und stellst dir vor, ein Haus, Das ist Christus, das ist der Jesus und das ist eine Tür, durch die gehst du hinein und diese Tür ist mit dem Blut des Opfers bestrichen. Und in dem Moment, wo du durch diese Tür gehst, wirst du gereinigt von all deiner Sünde, von all deiner Schuld, von allem, was dich bedrückt und belastet, von allem, was nichts ist. Wie schon fast möchte ich sagen, durch Zauberhand, es ist weg, wenn du eintrittst in das Haus Gottes, in das Christushaus, und da drin ist Gnade. Und dann gib dir den Rat, bleib drin. Weil draußen, wo keine Gnade ist und wo die Sünde herrscht, ist es nicht so gut. Also stell dir das einfach bildlich so vor, wie du, wenn du dich bekehrst zu Jesus, wenn du auf die Karte Jesus setzt, dann bist du durch diese Tür hindurchgegangen und du bist gereinigt worden, gerechtfertigt worden von all deiner Schuld und von all deiner Sünde, von aller Verdammnis, von allem, was du jemals falsch gemacht hast, von allem, was dir jemals angetan worden ist. Und von der Sünde Adams, was das Wichtigste ist. Dann bist du im richtigen Haus. Ein Haus gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit seiner Gnade und seiner Liebe. Und da bist du eingezogen. Und vielleicht liegt deine Bekehrung ja schon ein paar Jahre zurück. Und vielleicht merkst du erst einmal jetzt, hey, genau, das ist ja mein Platz. Was mache ich mir da einen Kopf über diese blöden Dinge da draußen? Mein Platz ist ja im Haus des Herrn. Also nicht mehr im Tempel in Jerusalem, der aus Steinen gebaut ist, sondern in einem geistlichen Haus, in Christus, in ihm, in Jesus. Der Paulus hat versucht, auch das so bildlich darzustellen. Er hat ein anderes Bild hergenommen. Er schreibt, ihr habt Christus angezogen. Ja, wie kann ich jetzt an Jesus anziehen? Das ist auch wieder eine Vorstellung, die ein bisschen schwer ist und ein wenig Schwierigkeiten macht in unserem Kopf. Aber Paulus sagt, ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. So, dann machst du auch wieder ein Bild, ganz einfach. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, stellst dir vor, einen dicken, flauschigen, warmen Pelzmantel mit Kapuze und der so richtig weich ist und angenehm und wohlig warm. Und draußen ist saukalt und es ist nicht schön. Und du ziehst diesen Mantel an und du machst den zu und du ziehst dir die Kapuze so richtig über. Und es ist ganz warm und wohlig und angenehm. So hast du Jesus angezogen. Genauso ähnlich hast du ihn angezogen. In Jesus ist es einfach gut. Das ist eine angenehme Situation in Jesus. Und das ist eine Situation, die gehört dir eigentlich dauerhaft. Du musst ein bisschen einen Glauben hinzufügen. Weil das, was vor Augen ist, das malt dir da manchmal ganz was anderes vor. Aber dann erinnere dich wieder. Hey, ich habe ja Christus angezogen. Hey, da wo ich eingezogen bin, da ist ja Frieden, da ist ja Liebe, da ist ja Gnade, da ist ja Freude. Das ist meine Position in Christus Jesus. Paulus hat einen Ölbaum hergenommen, auch als Bild. Wie wenn man einen fremden Ast in einen anderen Baum, in einen edlen Ölbaum einpfropft, dann ist er auch dran. So benutzt Paulus dieses Bild für in Christus zu sein. Und die Bibel sagt uns ja, dass wir eingepfropft sind in den edlen Ölbaum. Jesus ist der Baum, die Wurzel. Die echten Triebe sind die Originaljuden, die aus dem Fleisch heraus, die Juden. Und die Heiden, die gläubig geworden sind, die nennt er dann die unedlen Zweige, die dann eingepfropft wurden aufgrund des Glaubens. Und die edlen Triebe wurden ausgepfropft, weil sie im Unglauben waren. So benutzt der Paulus dieses Bild, für in Christus, in Jesus zu sein. Das Bild eines Ölbaums. Und dieser Baum versorgt die Triebe, die Äste, und es kommt was dabei raus. Er benutzt auch das Bild eines Tempels, eines Gotteshauses. Es ist so ähnlich, wie wir am Anfang gesagt haben, von diesem Haus in Christus. Er sagt hier, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In ihm sind wir zusammengefügt. In ihm wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Er vergleicht hier mit dem Tempel in Jerusalem und sagt, na, nicht mehr dieser Tempel ist der Maßstab, sondern jetzt seid ihr die Glaubenden, ihr seid jetzt der Tempel Gottes. Und der Geist Gottes wohnt jetzt in euch, nicht mehr dort im Allerheiligsten. Dort ist ja dieser Vorhang zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und der Geist Gottes ist herausgekommen und jetzt wohnt der Geist Gottes in dem geistlichen Haus. Er wohnt jetzt im geistlichen Tempel, in seiner Gemeinde, in den Glaubenden. Er, schreibt uns der Paulus, er, Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier benutzt er wieder ein Bild. In dem Fall spricht er vom Reich. Ja, damals gab es ja nicht einen Staat in dem Sinn, wie man es heute nennt, mit einer Republik und einer Demokratie. Es gab halt Königsreiche. Und so hat er es wieder verglichen und hat gesagt, er hat uns aus dem Reich der Finsternis herausgenommen und hineinversetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes, in das Reich Jesu Christi. Und interessant an diesem Vers ist das Wort versetzt. Wir müssen uns nicht von dem einen Reich herausschlagen und in das andere Reich hineinkämpfen, sondern er versetzt uns aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in Gottes Reich. Das ist genauso wie das Hindurchgehen durch die Tür. Es ist ein Moment, ein Nu. Deine Bekehrung ist aus der Finsternis heraus ins Licht hinein. Aus dem Reich Satans heraus in das Reich Gottes hinein. Versetzt. Einfach versetzt. Es wird in der Bibel auch als Wiedergeburt bezeichnet. Obwohl wir ja nicht wiedergeboren werden in dem Sinn, wir sind ja äußerlich immer noch die gleichen, aber trotzdem sind wir innerlich völlig neu hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist unsere Position, unsere Stellung in Christus und die gehört jedem Glaubenden. Und diese Position ist die Position, wo du das Recht hast, in den Topf der Gnade hineinzugelangen. Mit zwei Händen darfst du reinfassen und du darfst dir nehmen von Gottes Gnade. Diese Position der Gewissheit, Christus umgibt mich, Jesus ist über mir und wacht herum. Dieses Haus des Herrn steht fest, das gibt dir Vertrauen, das gibt dir Sicherheit, das gibt dir auch Ruhe, wenn du weißt, du bist aus dem Reich Satans herausgenommen worden, versetzt worden. Nichts mehr von dir ist in dem Reich Satans. Du bist ein Kind Gottes und damit hat sich die Sache erledigt. Du bist und bleibst ein Kind Gottes. Du hast bereits die Gnade empfangen. Dir ist bereits alle deine Sünde vergeben worden. Du hast auch nicht mehr die Auswirkungen der Sünde Adams zu tragen, weil das Lamm Gottes die Sünde Adams ausgelöscht hat, getilgt hat mit seinem Blut. Die Sünde der Welt hat das Lamm weggenommen. Du bist kein Sünder mehr. Auch wenn du mal einen Fehler machst oder vielleicht drastisch ausgedrückt, wenn du mal sündigst, dann hast du gesündigt, das stimmt. Aber du als Person, als Kind Gottes, bist nicht mehr ein Sünder, sondern ein Gerechter, weil du hast Christus angezogen. Du hast Gerechtigkeit angezogen. Und diese Position in Christus, die gibt dir ganz viel Halt in deinem Leben, weil die Verdammnis, die so schnell daherkommt und dich anklagt wegen irgendwas, was schon lange her ist oder was vielleicht vor 5 Minuten einen Fehler gemacht hast Und die Verdammnis, die klagt dich an, du möchtest Christ sein, du möchtest so gut sein. Haha, schau dir doch an, hast du gerade wieder so richtigen Fehler gemacht, du hast gesündigt. Der Teufel deutet auf dich und sagt, du doch nicht. Dann bist du gefordert und sagst, aber ich habe Christus angezogen. Ich bin im Christus und meine Sünde hat Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz mitgetragen. Ich habe da noch nicht einmal gelebt, hat er meine Sünde schon getragen. Und die Sünde, die ich in 5 Jahren tue, dummerweise, hat er vor 2000 Jahren auch schon getragen. Hat dafür bezahlt. Das macht es doch ein bisschen angenehmer und leichter. Das gibt dir natürlich nicht den Freibrief dazu, dass du jetzt tun und lassen kannst, was du willst. Weil unser Gott ist ein himmlischer Vater und er wird uns auch erziehen, sagt uns die Bibel. Aber nicht strafen. In dem Sinn, du hast gesündigt, jetzt kriegst du eine gebraten. Sondern er will uns lernen, wie wir richtig leben. Er will, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Also nimm erst einmal diese Sichtweise, in Christus zu sein, gerecht zu sein, ohne Verdammnis zu sein. Nimm die erst einmal für dich an. Und wenn du es für dich angenommen hast, dann kannst du es auch für den annehmen, der auch gläubig ist. Ja, dann brauchst du nicht dem anderen immer, du machst aber das falsch und hier und da und dort. Da brauchst du dann nicht der Richter über andere sein. Weil du hast Gnade bekommen und der andere hat auch Gnade bekommen. Dann hört sich die Streiterei relativ schnell auf. Wenn wir Gnade empfangen und Gnade weitergeben, dann passt es doch. Also erneuere dort dein Denken und deinen Sinn und deine Vorstellung, weil die Religion, die hat den Menschen ein falsches Bild von Gott eingeprägt. Und das muss erst einmal schon langsam ausgelöscht werden und mit einem neuen, richtigen, wahrheitsgemäßen Bild ersetzt werden. Weißt du, Gnade fordert keine Gegenleistung. Nicht so, Jesus sagt, ich gebe dir Gnade, aber nur wenn du. Nicht wenn du. Jesus gibt dir Gnade, weil er hat. Nicht weil du dann. Das ist ein Riesenunterschied. Gnade ist verfügbar, weil Jesus am Kreuz dieses Wahnsinnsopfer gebracht hat. Und da kannst du nichts hinzutun mit deinen guten Werken. Ich sage jetzt nicht, dass gute Werke was Schlechtes sind, sonst wären sie auch schlechte Werke. Es sind schon gute Werke. Aber zu dem Erlösungswerk kannst du nichts hinzutun. Es ist und bleibt ein Geschenk. Und es ist und bleibt so, dass es nur in Jesus verfügbar ist. Nicht wie manche sagen, ja, jede Religion hat einen Gott und unterm Strich ist er ja doch immer wieder der gleiche. Es gibt bloß einen, das stimmt. Aber es gibt auch nur bloß einen Weg zu diesem Gott. Und der Weg heißt Jesus. Weil ohne Jesus ist der Mensch ein Sünder und ein Sünder kann einfach nicht zu Gott kommen. Er braucht erst einmal Erlösung. Er braucht erst einmal das Sündopfer. Den Sündenbock, den Jesus gemacht hat. Aus freien Stücken hat er es gemacht. Weil er sich letztendlich selber geschenkt hat, dem Menschen. Gnade ist ein Geschenk und fordert keine Gegenleistung. Werke bringen nicht Gnade, Werke bringen höchstens einen Lohn. Gute Werke bringen einen Lohn, schlechte Werke bringen auch einen Lohn, aber halt nicht den wir gerne haben wollen. Aber die Gnade bringt ein Geschenk. Und das sind zwei Riesenunterschiede. So viele ihn, diesen Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1,12. Wird allgemein einfach so gelesen, ja gut. Aber da steckt so viel drin. Ihn aufnehmen, eine Verbindung herstellen, einen Bund in Jesus zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Und dann kommt ein Recht. Jetzt habe ich noch ein Recht. Ja, ja, was habe ich für ein Recht? Das Geburtsrecht. Das ist ein Riesenunterschied, ob du Sohn oder Tochter eines Königs bist oder bloß Mitarbeiter, Tagelöhner. Der Tagelöhner kriegt einen Lohn für seine Arbeit. Der Sohn oder die Tochter, das sind die Erben. Und das ist der Unterschied. Und er gab dir das Recht, durch den Glauben ein Kind Gottes zu werden und damit auch ein Erbberechtigter Gottes zu sein. Und sagt uns die Schrift, dass wir Gottes Erben sind. Mit Erben Christi sind wir geworden. Wir haben ein Geburtsrecht. Nicht bloß, dass wir einen Lohn für unsere Werke bekommen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Kind Gottes. Das sagen meistens noch die Leute ein bisschen, ja, alle sind doch Kinder Gottes. Aber gleich ein Sohn und eine Tochter, so erwachsene Söhne und Töchter, Erbberechtigte, Mündige, die auch fähig sind, das Erbe in Empfang zu nehmen. Das ist erst einmal das, wo uns der Herr hinhaben will. Wir als Gläubige sind Kinder Gottes und Söhne und Töchter Gottes. Von wem sind wir Söhne und Töchter? Von Gott. Nicht bloß ein Sohn oder Tochter von deinem irdischen Vater, sondern ein Sohn und eine Tochter von Gott. Und damit auch ein Erbe von Gott. Und Gott ist nicht arm. In ihm ist die ganze Fülle. Und wenn jeder sagt, ja, Gott kann alles tun, wenn er bloß will. An dem hängt es manchmal. Aber Gott will für seine Söhne und Töchter alles tun. Er will, dass seine Söhne und Töchter zur Mündigkeit kommen, dass sie das Erbe auch annehmen können. Und deshalb auch diese Erziehung Gottes. Und Erziehung Gottes ist eine gute Erziehung. Es ist nämlich eine Erziehung aus Liebe. Nicht, weil er sich jetzt heute über dich geärgert hat, jetzt kriegst du ein paar so richtig Braten. Er ist ein liebender Vater, ein gnädiger Vater, da steckt schon wieder diese Gnade drin, ein sehr geduldiger Vater, nicht so wie irdische Väter sind, die man ganz schnell die Geduld verlieren mit dem Sohn, wenn er nicht will, wenn die Noten in der Schule nicht passen, wenn, was weiß ich, das Zeug kaputt gemacht wird, dann ist ein irdischer Vater, machen wir gleich auf 180 und wütend und sauer und droht mit Strafe oder gibt auch Strafe und Hausarrest und was weiß ich, was alles gemacht wird. Aber unser himmlischer Papa, der ist eine ganze Stufe besser. Er ist liebend und er ist sehr, sehr, sehr geduldig. Und er weiß, wie es machen muss, dass die Söhne und Töchter kapieren, um was es geht. Er braucht nicht immer gleich den Stock. Unser Vater ist Gott und er ist ein liebender Gott. Und er sieht dich in Christus an. Wenn er dich sieht, wie du was falsch machst, sieht er gleichzeitig das Fleisch- und Blutopfer Jesu am Kreuz. Und so sieht er dich in den Augen der Gnade an. Gott hat uns nicht bloß Gnade gegeben, er ist auch Gnade. Und er ist immer noch gnädig zu dir. Nicht bloß vor 2000 Jahren, wo er einmal einen guten Moment gehabt hat, war er gnädig und hat Jesus geopfert und ab dem Tag war er wieder grantig. Nein, er ist immer noch gnädig. Er sieht immer noch dieses Blut, das Jesus dann, als er in den Himmel aufgefahren ist, in das himmlische Allerheiligste getragen hat, hat Jesus sein eigenes Blut vor dem Vater gebracht als Erlösungsopfer für alle Menschen. Für alle Menschen. Das heißt nicht, dass alle gerettet sind, aber alle könnten gerettet werden, wenn sie nur wollten. Aber manche wollen nicht, andere wiederum, die können nicht, weil ihnen niemand diese gute Botschaft erzählt. Darum sagt er Jesus, jetzt geht hin in die ganze Welt, verkündet das Evangelium. Weil wenn eh alle gerettet wären, dann wäre das ja kontraproduktiv. Durch dieses Evangelium, das Wort der Gnade, werden dann Menschen gerettet. Und sie dürfen den liebenden Vater kennenlernen. Der Vater hat sozusagen eine neue Brille gekriegt, eine Gnadenbrille, und er sieht jeden, der gläubig ist, durch diese Brille an. Diese Brille ist rot eingefärbt, blutrot eingefärbt, und er sieht immer das Blut des Opferlammes, das Blut seines Sohnes Jesus Christus, das deine und meine Sünde getilgt hat, weggewaschen hat. Und das ist ganz gut, denn das nimmt die Strafe von dir weg. Jesaja schrieb, vor dass Jesus gekreuzigt wurde, er schrieb, die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Die Strafe für die Sünde lag auf Jesus, auf dem Lamm Gottes, für uns zum Frieden, damit wir nicht wieder dauernd Sündenstrafe erleiden müssen. Und so wie Gott seinen Jesus geliebt hat und immer noch liebt, genau in dieser Liebe liebt er auch dich und mich und jeden Menschen. Er liebt jeden Menschen. Aber der Ungläubige, der kann halt diese Liebe nicht empfangen, weil er keine Beziehung hat, weil keine Verbindung da ist, weil der Bund nicht da ist, weil er noch im Reich der Finsternis wohnt, weil er noch nicht durch die Tür in dieses Haus marschiert ist. Weil er noch unter dem Recht steht und nicht unter der Gnade. Weil er noch keinen warmen, flauschigen Mantel angezogen hat und nicht in Christus ist. Aber du und ich, wir sind eingehüllt in diesen Christus, in diese Liebe, in diese Gnade, und diese wiederum ein Schutzschild ist für uns. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit, schreibt der Paulus einmal. Er hat dann so einen römischen Soldaten als Beispiel hergenommen, was der so anhatte in seiner Ausrüstung. Und dann sagt er vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dieser Brustpanzer, der hat was abgehalten, oder den Schild des Glaubens und den Helm des Heils, weil er hat Christus angezogen. Ein römischer Soldat hat irgendwelche Rüstungsteile angezogen, aber wir haben Christus angezogen, die beste Rüstung, die es überhaupt gibt. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, er ist uns eine Burg, eine starke Festung, ein starker Turm ist der Herr für uns. Der Gerechte, heißt es, läuft dorthin und wird beschirmt. Die Bildersprache des Alten Testaments, da gab es halt zum Schutz eine Burg. War ja hier bei uns im Mittelalter auch so, da gab es Burgen, und wenn feindliche Völker eingefallen sind, dann haben sich die Leute in der Burg getroffen, weil sie da beschützt waren. Und so dürfen wir das sehen, Jesus ist für uns heute diese Burg, dieser Schutz und noch dazu eine uneinnehmbare Festung. Mehr als irgendwo eine Steinhafenburg. Die haben sie manchmal dann ganz schnell umgeschmissen, diese Mauern. Wenn sie wieder neue Waffen erfunden haben, dann haben sie halt die Burg kaputt geschossen. Aber diesen Jesus kann man nicht kaputt schießen. Der steht fest. Und du kannst dich hinter deinem Jesus ganz schön verstecken. Wie ein kleines Kind, das hinter dem Papa hintergeht und hängt sich an sein Bein dran. Und der Papa, der beschützt mich jetzt schon. So ist dein Jesus dein Schutz, dein Schild, deine Burg und deine Festung. Aber du sollst es auch im Glauben aussprechen, damit es auch Realität und wirksam ist in deinem Leben. Sicherlich gibt es auch die Situationen, die nicht so angenehm sind. Und man muss dann unterscheiden, ist es jetzt eine Attacke von Satan, wo er dich attackiert und angreift, oder ist es eine Situation, in die du geraten bist, weil du selber dumm warst. Das sind zwei paar verschiedene Stiefel. Und Gott lässt es manchmal sogar zu, dass du in eine Situation kommst, die nicht gerade so angenehm ist. Warum? Dass diese Situation dich zum Umdenken bringt und sagt, hey, das ist jetzt unangenehm. Warum ist es so? Ist der Satan schuld? Bin ich selber schuld oder ist gar Gott schuld an dieser Situation? Gott ist niemals schuld. Der Satan könnte schuld sein. Dann musst du den Schild hochhalten. Wie ich gerade gesagt habe, den Schild des Glaubens, oder dass Jesus deine Burg ist und du hast die Vollmacht, den Satan zurückzudrängen, ihn in seine Schranken zu weisen und so weiter und so fort. Wenn es aber deine eigene Torheit war, die dich in eine Situation gebracht hat, die unangenehm ist, dann musst du was daraus lernen. Und das ist manchmal die letzte Erziehungsmethode Gottes. Wenn jemand nicht hören will, heißt es im Sprichwort, dann muss er fühlen. Aber jetzt nicht wieder ein ganz falsches Bild von Gott auffassen und sagen, ah ja, ist doch so, der strafende Gott. Nein, nicht der strafende Gott. Der liebende Gott, der dich erzieht, damit dir in Zukunft nicht dauernd schlecht ergeht. Im Hebräerbrief gibt es ein Kapitel, das ist das 12. Da steht ein bisschen was zum Thema, wie Gott den Menschen erzieht. Ich habe jetzt da mal die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, weil die Elberfelder fast ein bisschen zu hart übersetzt wurde. Er schreibt zum Beispiel, der Hebräerbrief, denn gerade weil er dich liebt, wirst du gut erzogen. Seine Erziehung beweisen dir nur, dass er dich als sein Kind angenommen hat. Wenn ihr also leiden müsst, dann will euch Gott erziehen. Er zeigt, dass ihr wirklich seine Kinder seid. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Wie viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch anders behandeln würde? Dann wärt ihr nämlich gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. In der Elberfelder heißt es, dann wärt ihr Bastarde. Also es ist was Gutes, wenn Gott uns erzieht. Das wollen wir bloß immer nicht ganz gern hören. Weil der Mensch manchmal einfach dumm ist. Das ist es so. Vielleicht aufgrund der Erziehung, vielleicht aufgrund dessen, was er irgendwie in seinem Leben mitgemacht hat, vielleicht einfach bloß, weil er so ist. Und Gottes Idee ist, den Menschen zu verändern, dass er immer mehr in seiner Wahrheit und in seiner Weisheit lebt, weil es ihm dann gut geht. Weil Gott weiß, wenn ein Mensch Dinge klaut und wird erwischt, dann kommt die Polizei und dann kommt er vor das Gericht und dann muss er bezahlen und dann wird er vielleicht eingesperrt oder sonst was. Das weiß Gott. Darum will uns Gott erziehen, dass wir erkennen, dass so soll man es nicht machen, bevor das Polizei kommt. Und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich Millionen Beispiele, weil Menschen machen Millionen Fehler. Und Gott will uns verändern. Aber so, wie es da heißt, von streng erzogen und Bestrafung und so. Manchmal muss Gott noch mal einen draufsetzen und dem einen einen Stopp reinhauen, bevor dass er richtig einen groben Fehler macht. Normalerweise geht Gott in seiner Liebe und in seiner Gnade ganz sanft um und er sagt dir und er sagt dir noch einmal und er lässt dir eine Bibelstelle aufschlagen, wo du plötzlich liest, oh, ja genau, eigentlich hat ja Gott recht, ich soll es nicht so machen, sondern anders soll ich es machen. Aber das Fleisch sagt, ah, was will denn Gott? Du bist ja frei, du kannst ja tun und lassen, was du willst, du hast ja Gnade. So, und dann bist du auf dem Weg, eine Riesendummheit zu begehen. Und dann macht Gott, bumm, einen Stopp. Wie auch immer. Er stoppt dich einfach in deiner Dummheit. den Propheten im Alten Testament, hat auch gestoppt. Ein Esel hat zum Propheten gesprochen in menschlicher Stimme. Der Prophet hat dem Esel schon geschlagen, weil er nicht weggegangen ist. Er wollte unbedingt da durch und der Esel ging nicht weg. Und dann hat der Esel noch in menschlicher Stimme zu dem Propheten geredet. Dann hat er es kapiert, dass er am falschen Weg war. Aber hier sehen wir, Gott kann auch mal einen Stopp reinhauen, bevor dass der Mensch eine große Dummheit begeht. Es ist ein Gott der Liebe. Er hat keine Gefallen dran, seine Kinder zu schlagen, zu strafen, zu verdammen, sondern er will sie einfach bloß dahin haben, wo es ihnen wirklich rundherum gut geht. Jesus hat immer ganz einfache Beispiele aus der Natur benutzt. Zum Beispiel einen Weinstock. Da unten zu der Zeit gab es scheinbar viele Weinberge und jeder wusste, was ein Weinstock ist und was eine Rebe ist und wie das zusammenhängt. Und dann sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ein Weinstock und eine Rebe. Sie sind verbunden und die Rebe bringt die Frucht. Du zwickst die Rebe weg und die Rebe verdorrt, weil der Nachschub fehlt. So ist es, wenn ein Christ mit Jesus in Verbindung bleibt, dann wird er Frucht bringen. Die Frucht sieht so aus, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das klingt ja angenehm. Also ist es für uns gut und richtig und wichtig, mit ihm, mit Jesus in Verbindung zu bleiben und vor allen Dingen alles auf eine Karte zu setzen. Nicht noch, jetzt nehmen wir noch die Mutter Gottes dazu und jetzt nehmen wir noch ein paar Heilige dazu und Amulett, das sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht hilft es dem Jesus noch ein bisschen dazu. Aber Jesus braucht keine Hilfe dazu. Er braucht auch nicht seine Mama. Er braucht auch nicht ein Amulett. Er ist Jesus. Er ist Gott, der König, der über allen thront und er hat alle Macht. Und das genügt doch, oder? Die Rebe, die sitzt auch nicht am Weinstock dran und sagt, jetzt nehme ich noch einen Dornenstrauch dazu. Da klinke ich mich jetzt auch noch mit rein. Das geht nicht. Es reicht, wenn du Jesus hast. Hast du ihn, hast du alles. Hast du ihn, bist du zur Fülle Gottes gebracht. Hast du ihn, darfst du mit zwei Händen in den Gnadentopf hineinlangen. Und die Verheißung hier in diesem Vers ist, du kannst bitten und es wird dir gegeben. Aber wir sehen hier, es besteht ein Stück Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Weinstock und der Rebe. Der Weinstock braucht die Rebe, weil sonst bringt er keine Frucht. Die Rebe braucht den Weinstock, sonst kriegt es keine Nahrung und bringt auch keine Frucht. So brauchen wir Jesus, damit in unserem Leben was Scheiß rauskommt, also Frucht hervorkommt. Und Jesus braucht dich, weil sonst kann er auf dieser Erde auch nichts hervorbringen, weil er ist ja selber nicht mehr da, körperlich. Weil er ist das Haupt und wir der Leib. Und da sind wir im nächsten Bild, das die Bibel uns lehrt, für in Christus zu sein. So sind wir, schreibt der Paulus, die vielen ein Leib in Christus. Einzeln aber sind wir Glieder voneinander. Wir, die Glaubenden, sind der Leib. Jesus ist das Haupt, der Kopf. Wir sind Glieder. Nicht so in dem Sinn, einer ist der Arm und der andere ist der Fuß, da bleibt nicht viel über. Vielleicht ist einfach zu verstehen, wir sind Teile seines Leibes. Du bist ein Teil von Jesus. Und ich finde das großartig. Wenn ihr das so durch den Kopf gehen lasst und stellt mir das vor, ich bin ein Teil von Jesus. Kann da noch was Besseres passieren? Nicht der Jesus, der ist so weit weg. Nein, ich bin nur ein Teil von ihm. Und es ist auch nicht so, dass der Jesus geköpft durch die Gegend rennt. Das Haupt ist im Himmel und der Leib rennt hier kopflos durch die Gegend. Manchmal könnte man es fast glauben, dass der kopflos durch die Gegend läuft, wenn man so sieht, was in christlichen Kreisen alles so gemacht wird. Aber die Wahrheit ist, dass der Leib und das Haupt zusammengehört und zusammen ist. Du, jetzt bin es nicht mehr ich, jetzt bist es du, ein Teil von Jesus. Das Wertvollste und Beste, was dir jemals passieren hat können, ist es. Du bist ein Teil von Jesus. Das ist die überragendste Platzierung, die es nur geben kann. Weil der Vater, der liebt nicht bloß den Kopf, der liebt den ganzen Jesus. Und er liebt den ganzen Jesus gleich. Er macht nicht den Unterschied. Den Kopf, das Haupt liebe ich jetzt zu 90% und 10% bleibt noch für den Leib übrig. So zweitrangig, minderwertig. Nein, alles gleichwertig. Der Vater liebt Jesus und somit den Leib Christi und das Haupt und komplett und dich und mich, weil wir Teile von Jesus sind. Der Vater hat einmal gesagt, vom Himmel herab zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das hat er noch nicht aufgehört. Das war nicht bloß an dem Tag, weil er da gerade einen guten Tag gehabt hat und so von dieser Liebe sich so überwältigt gefühlt hat. Und jetzt hat er mal gesagt, ah, Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und dann hat er es am nächsten Tag wieder vergessen. Nein. Das ist eine Aussage, die hat Ewigkeitswert. Und wenn du weißt, dass du ein Teil von Jesus bist, dann bist du ein Teil vom geliebten Sohn. Nicht bloß, dass wir zu ihm gehören, mehr noch, wir sind ein Teil von ihm. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, wir gehören zu Jesus, mehr. Du bist ein Teil von Jesus. Und wenn der Vater uns sieht in Jesus, dann sieht er einen Teil seines Sohnes. Die Frage ist, wie siehst du dich? Viele sehen sich eben als armen Sünder, als Mensch, der sich zwar bemüht, aber es doch nicht so richtig schafft und hoffentlich straft mich Gott nicht. Nein, der straft dich nicht. Er liebt dich. Er liebt dich. Und wenn du einen Blödsinn machst, dann bewahrt er dich davor. Weil du ein Teil von Jesus bist. Vielleicht erkennst du jetzt immer mehr, was es bedeutet, in Christus zu sein, in ihm zu sein. Dass es nicht bloß ein paar Buchstaben sind, die in der Bibel drin sind. Und diese Information muss zur Offenbarung in deinem Denken, in deinem Herzen werden. Zu einer Glaubensüberzeugung. Eine Überzeugung auch dann, wenn deine Umstände, deine Situation vielleicht einmal einen Tag nicht so gut ist. Vielleicht hast du eine schlechte Nachricht bekommen, vielleicht hast du in deinem Kopf irgendeinen Gedanken, wo du meinst, was jetzt das noch wird, das wird ja schlimm und dir geht es gerade nicht so gut. Dann muss die Überzeugung, ein Teil von Jesus zu sein, aus deinem Inneren hochgepumpt werden. Aber was interessiert mich der blöde Umstand? Ich bin ein Teil von Jesus. Und der Vater liebt mich, wie er Jesus liebt. So, und jetzt bin ich eine Rebe am Weinstock und aufgrund dessen bete ich jetzt zu meinem Vater und er wird mir helfen in der Situation. Warum auch nicht? Nicht irgendeinen Grund erfinden, warum Gott jetzt nicht, weil vielleicht hat er gerade eine Zeit, vielleicht habe ich ja doch noch irgendwo gesündigt. Kann schon sein. Aber dann hat es vor 2000 Jahren schon einer getragen. Und das ist das, was zählt. Nicht das, was du vielleicht gestern getan hast und vielleicht Schlechtes gedacht hast, weil es dich geärgert hat. Soll vorkommen. Weil was nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast. Aber der hat es ja vor 2000 Jahren schon beseitigt. Die Sünde und die Strafe und den ganzen Schrott. Er hat ja die blutrote Brille auf. Und er sieht zwar deinen Fehler, aber er rechnet in dir nicht mehr zu. So sagt uns das die Bibel. Glückselig der Mensch, dem der Herr seine Sünde nicht zurechnet. Warum rechnet er es nicht zu? Weil Jesus eben getragen hat, weil Gnade geworden ist, weil er dich liebt. So, also diese Information muss zur Offenbarung werden und vor allem in schwierigen Situationen muss sie die Oberhand behalten. Das bringt uns nämlich was. Sind wir wieder ergebnisorientiert. Jetzt können wir 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und deshalb durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. In ihm, in Christus, ist ein Ja für die ganzen Verheißungen Gottes, die es gibt. Und die Bibel ist ziemlich voll von Verheißungen. Und er kann dir auch persönlich eine Verheißung gegeben haben. Dir ganz allein persönlich, für dein Leben, für irgendeine Situation. Er hat zu dir geredet, hat dir was versprochen. Verheißung heißt, etwas versprochen zu haben. Und in der Position, in der du bist, in Jesus, in der Position der Gnade, ist ein Ja und ein Amen geschehen. Das heißt, Gott sagt nicht heute, das gebe ich dir. Morgen sagt er, nein, lieber doch nicht, gebe es einem anderen. Nein, so machen es Menschen. Aber Gott sagt Ja und Amen zu jeder Verheißung, die er dir gegeben hat, dass er sie auch erfüllt. Da kannst du dich drauf verlassen. Unser Stand in Christus ist die Grundlage für die Verheißungen, für die Zusagen, für die Sprechen Gottes. Und wenn du die Bibel liest, dann findest du genügend Verheißungen. Und wenn du die Bibel liest und suchst eine Verheißung für deine Situation, mit der du nicht klarkommst, dann wirst du eine finden, weil es gibt für alles eine Antwort von Gott. Mach dich einfach bloß dran und suche ihn auf. Das ist die Möglichkeit hast du, weil du in Verbindung bist mit deinem Vater, mit deinem Jesus, weil du einen Bund hast. Und dann wird er dir eine Verheißung geben und dann wirst du diese Verheißung annehmen und du wirst sagen, jawohl, die Verheißung habe ich jetzt gekriegt, das hat mir Gott versprochen, ich glaube es jetzt. Und dann werden Zweifel auftauchen, ob das jetzt Gott war, ob er das schon ernst gemeint hat und ob das überhaupt sein kann. Und da musst du ein bisschen durchrudern. Verheißungen werden attackiert, in dem Fall aber nicht von Gott, sondern da weißt du, da steckt der Widersacher dahinter. Dann weißt du aber auch, wer der Chef ist in dem Leben. Du. Weil der Herr hat dir Autorität gegeben, in deinem Leben zu herrschen, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann widerstehst du dem Widersacher, der versucht, dir die Verheißung abspenstig zu machen. Und dann wird er früher oder später von dir fliehen. Und Gott wird die Verheißung in deinem Leben zustande bringen. Weil er schließlich nicht lügt. Und was er zusagt, heißt es in der Schrift, das hält er ganz gewiss. Aber es muss seine Zusage für dich sein. Bist du in Christus? Ist dir das bewusst, dass du in ihm bist? Dann kannst du völlig unbekümmert, ohne Schuldgefühle, ohne Verdammnis zu deinem himmlischen Papa kommen. Auch sogar, wenn du nicht perfekt warst. Auch sogar dann, wenn du einen Bock geschossen hast, einen Fehler gemacht hast, gesündigt hast. Und gerade dann sollst du kommen. Du sollst dann nicht, weil du gesündigt hast, davonlaufen und dich verstecken. So wie Adam und Eva haben sich gleich einmal versteckt, weil sie gewusst haben, ich habe einen Fehler gemacht, die Strafe kommt. Aber für uns kommt nicht die Strafe. Für uns ist Gnade und Vergebung, weil das Blut Jesus spricht. Jesus spricht, Papa, ich war am Kreuz. Papa, ich habe diese Sünde begangen, sagt das Blut Jesu. Obwohl es eigentlich du warst, sagt das Blut Jesu, ich war's. Ach so, aber dann ist er schon bezahlt. Dann ist schon abgetragen. Deshalb sagt uns der Paulus, in Jesus haben wir Freimütigkeit und Zugang zu Gott. Freimütigkeit. Hallo, Papa, hier bin ich. Wieder da. Mir geht's gut. Oder heute mal nicht so gut. Kannst du mir helfen? Hallo, hallo. Es ist eine Freimütigkeit. Nicht so, oh, Papa, habe ich was angestellt? Schlag mich nicht. Spricht das Blut ich was? Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Epheser 2,13. Nahe bist du geworden. Du bist in Verbindung. Du kannst hintreten zum Thron der Gnade. Nicht zum Richterstuhl. Paragraph 1, 2, 3, 4, 5. Gesetz A bis Z. Ist der Richterstuhl. Verdammnis. Boah. Aber unser Platz ist der Gnadenthron, wo die Schrift sagt, dass wir hinzutreten dürfen. Mit Freimütigkeit. Und somit passt der altbekannte Vers Römer 8,1 perfekt hinein. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Kein Sündenbewusstsein, keine Verdammnis, kein Schuldgefühl, sondern Freimütigkeit. Warum? Das Sünderproblem ist gelöst. Nicht das Sündenproblem, sondern das Sünderproblem. Wo der Mensch von Geburt an als Sünder geboren wird aufgrund der Sünde Adams. Dieses Problem ist gelöst. Die Trennung von Gott durch Adams Sünde ist gelöst. Deshalb Freimütigkeit. Deshalb keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Deshalb sagt uns der Paulus, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung. Ja, Erlösung von was? Eben, von dieser blöden Sündernatur, von diesem Zustand, ein Sünder zu sein. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt haben wir wieder Gnade. Und nicht bloß ein bisschen, sondern er sagt hier vom Reichtum der Gnade, vom Überfluss der Gnade. Denn Gott hat überfließende Gnade. Als wir Christus angezogen haben, haben wir Gerechtigkeit angezogen. Haben wir Rechtfertigung empfangen aus Gnade durch das Blut. Darum ist dieses Blut so wichtig. Die meisten religiösen Christen, die haben irgendwo im Haus ein Kreuz hängen, da hängt dann Jesus dran. Da sieht er auch gar nicht so richtig verwundet aus. Meistens ist es so in einer Farbe, von einem Blut sieht man überhaupt nichts. Der hängt halt da, der Herrgott, sagt man dann. Und sie kennen nicht die Bedeutung, was dahinter steht und wie wertvoll das eigentlich ist. Und sie meinen, der hängt immer noch dort. Da hängt er aber nicht mehr. Nach 3 Tagen haben sie ihn schon wieder. Das heißt, am gleichen Tag haben sie ihn runtergenommen, nach 3 Tagen ist er auferstanden. Das Blut war bereits aus seinem Körper geflossen. Und das ist so wichtig. Und wir, die Glaubenden, wir dürfen jetzt, wenn wir das sogenannte Abendmahl nehmen, von seinem Fleisch essen und von seinem Blut trinken. Wir haben somit Anteil daran. Er sagt, wahre Speise und wahrer Trank ist sein Fleisch und sein Blut. Wir machen uns eins mit diesem Opfer, dass es für uns geschehen ist. Wir verkünden hiermit, jawohl, es ist vollbracht. Es ist eine Erlösung für mich vollbracht. Deshalb esse ich jetzt vom Opferlamm Gottes und trinke von seinem Blut. Und es ist alles sein Werk und sein Verdienst. Überhaupt nicht das unsere. Das sollte ich eigentlich frei machen von dem Druck, etwas leisten zu müssen. Manche tun sich da schwer, weil sie wollen ja was leisten. Sie sind es gewohnt, ich muss da auch was dazu tun können. Ich muss doch auch irgendwie wallfahren gehen oder so und so viel beten oder keine Ahnung was noch machen. Musst du eben nicht. Er hat es gemacht. Du musst einfach bloß dankend annehmen. Dankend annehmen ist deine Aufgabe. Das ist eine Art Glauben. Ja, so ist in ihm diese Gnade. Und vergiss jetzt nicht dieses Bild, hast du vielleicht schon ein Bild gemacht, in deinem Kopf von dem großen Topf, der überfließend voll ist von Gnade, wie du da reingreifst und die Gnade herausnimmst, die du gerade für deine Situation brauchst. In Jesus ist Gnade verfügbar. Der Topf hat keinen Deckel, den du erst noch wegheben musst. Jesus hat Gnade zur Verfügung gemacht. Denk drüber nach, mach dir selber ein Bild, wie du das am besten dir vorstellen kannst, denn das tut deinen Glauben gut. In Jesus ist Gnade. Amen.